Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 161. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin, heute mal wieder in Dinkelsbühl in Franken.
Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser von den Österreichseiten der Zeit, heute wieder aus Wien. Und wenn sich irgendwer über die Geräuschkulisse wundert, ich wurde von einer Baustelle willkommen geheißen.
Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden nochmal über das Megathema Klimaschutz, diesmal nicht über die Alpen 2050, wie vor zwei Wochen, glaube ich, sondern darüber, was denn unsere Regierung eigentlich konkret machen, um die Klimaschutzziele zu erfüllen und wer dafür eigentlich zahlt. Also wie gerecht ist der Klimaschutz bzw. die Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wir reden außerdem über Serien, Fernsehserien aus unseren Ländern. Ich erzähle was von der Lindenstraße und Florian und Matthias erzählen mir, was ich denn bitte aus ihren Ländern endlich mal gucken sollte, ich deutscher Ignorant. Und wenn Sie uns dazu Serientipps oder zu anderen Dingen etwas schreiben wollen, tun Sie das bitte an alpen@zeit.de. Und jetzt noch ein letzter Vorabhinweis. Wir planen ja für den 20. Juli ein großes Zeit-Online-Podcast-Festival, kostenlos den ganzen Tag auf zwei Bühnen, virtuellen Bühnen. Natürlich, wenn Sie daran teilnehmen wollen, gehen Sie einfach auf zeit.de/festival. Und jetzt noch, Matthias, bevor wir in die Themen einsteigen, wüsste ich dann doch noch eine Sache ganz gerne von dir. Während ich im Urlaub war, ich komme gerade aus dem Urlaub, habt ihr euch mit der EU endgültig verkracht? Es ist zum Burnout gekommen. Fantastisches Wort.
Ja, aber sie haben sich doch schon oft endgültig verkracht, oder? Also irgendwie, mir kommt vor, das haben wir schon mehrmals besprochen.
Also ich würde mal sagen...
Oder ist jetzt wirklich endgültig?
Nein, also ich glaube, die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU, die ist so krachmäßig eher so zwischen uns drei. Da gibt es gar kein endgültig. Das ist so ein ewig Wiederkehren, das würde ich eher sagen.
Seid ihr auch schon 161. Folge?
Ja. Verhandlungstage waren es mehr. Nein, eben vergangenen Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, dass er nicht mehr länger mit der EU über das sogenannte Rahmenabkommen verhandeln will. Über das Rahmenabkommen haben wir auch in dieser Sendung schon mehrfach gesprochen. Das kam doch insofern etwas überraschend, weil der Bundesrat da recht brüsk einfach der EU gesagt hat, so fertig, lustig, wir verlassen jetzt den Verhandlungstisch. Dass das Rahmenabkommen einen schweren Stand hat hier innenpolitisch, das war schon seit Monaten oder ja eigentlich sicher seit etwa zwei Jahren klar, auch weil der Bundesrat halt da nie richtig mal gesagt hat, was er davon hält, beziehungsweise gefunden hat, so jetzt irgendwie versuchen wir das mal zu schaukeln. Das Ganze ist auch aus meiner Optik eher seltsam, weil weder das Parlament noch das Volk zum vermutlich wichtigsten außenpolitischen Geschäft der letzten 20 Jahre nichts zu sagen hatte. Im Gegenteil, also und dazu kommt auch noch, dass es eigentlich die letzten 20 Jahre immer wieder diesen bilateralen Weg und das Rahmenabkommen wurde dann so als Weiterführung dieses Wegs eigentlich jeweils beschrieben. Zu diesem bilateralen Weg sagt es eigentlich immer ja, in x Volksabstimmungen. Also es ist alles sehr, sehr, sehr seltsam und vor allem es ist auch recht unklar, wie es weitergeht, ja.
Und was passiert jetzt? Kannst du es kurz sagen?
Jetzt sind alle mal, vor allem seitens der EU, Entschuldigung, der Ausdruck, zünftig angepisst. Auch über die Art und Weise, wie jetzt das geschah.
Na, aber was passiert jetzt weiter? Also muss ich jetzt da mein Pass herzeigen? Oder gibt es jetzt dann wieder Grenzkontrollen zwischen unseren Ländern?
Für dich, hoffe ich, gibt es immer eine Grenzkontrolle, weil Typen wie dich
richtig
einfach so reinzumachen. Nein, eben, aber jetzt passiert mal, also was jetzt passiert ist genau und am vergangenen Mittwoch zum Beispiel, ist, dass ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von technischen Richtlinien in der Medizinaltechnik zum Beispiel ist ausgelaufen. Also das ist jetzt fertig und das wird nicht erneuert. Und das ist etwas, das jetzt die EU gesagt hat, hey, solange ihr kein Rahmenabkommen mit uns macht, werden wir die bestehenden bilateralen Verträge nicht updaten.
Das heißt, also wir hungern euch aus, ein bisschen vertragstechnisch.
Eher medizinaltechnisch, aber ja.
Ja, aber jetzt okay, mal medizinaltechnisch, aber gibt es auch andere Dinge. Zum Beispiel möchte die Schweiz, da habe ich glaube ich auch schon erzählt, eigentlich ein Stromabkommen haben, braucht man auch für die Energiewende etc. Es wird so ein nach und nach werden ein und ums andere werden diese Verträge hohl.
Dann lass uns doch in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal in einer Folge ausführlicher darüber sprechen, wie ausgehungert die Schweiz mittlerweile durch die EU ist und wie es da weitergeht nach diesem Burnout der vergangenen Woche. Und lass uns jetzt noch zum ersten Thema kommen. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben vor 2 Wochen über die Alpen 2050 geredet. Jetzt wollen wir so ein bisschen über konkrete Klimaschutzmaßnahmen und soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz reden. Und wie immer haben uns die lieben Schweizer mit ihrer direkten Demokratie einen sehr schönen Anlass dazu gebastelt. Vielen Dank dafür.
Yes, sir. Wir stimmen am 13. Juni, habe ich auch schon erwähnt, über das neue CO2-Gesetz ab. Das ist eigentlich unser Klimagesetz, mit dem wir jene Emissionssenkungen definieren, für die wir uns im Pariser Abkommen völkerrechtlich verpflichtet haben.
Ihr habt ja euer Ziel, bis 2020 die Emissionen um 20% zu reduzieren, also im Vergleich zu 1990 immer, schon deutlich verfehlt. Das heißt, ihr müsst jetzt deutlich strenger werden, um diese Ziele noch zu erreichen und auch um die neu gesteckten Ziele zu erreichen. Wie macht ihr das?
Ja, wir haben die Ziele um satte 6% verfehlt. Vor allem halt, weil der Verkehr noch immer etwa gleich viele Emissionen ausstößt wie vor 30 Jahren. Wobei man hier fairerweise halt auch sagen muss, dass die Bevölkerung in der Schweiz seit 1990 um ein Drittel gewachsen ist. So, und jetzt also so mit dem neuen Gesetz sollen die Emissionen bis 2030 um 50% gegenüber 1990 gesenkt werden. Dazu ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorgesehen, höhere Lenkungsabgaben auf Heizöl und Gas. Es gelten strengere Grenzwerte und Zielwerte für Neuwagen, also für Autos, Lastwagen etc. und auch für Gebäude. Zum Beispiel werden auch die Importeure von Öl, Gas etc. dazu verpflichtet, einen höheren Anteil an CO2-Emissionen zu kompensieren. Das könnte dann auch zu einem Aufschlag des Benzin- und Dieselpreises führen von maximal 12 Rappen. Also das ist vor allem dann, wenn die Importeure die Kosten an die Kunden weitergeben wollen.
Und ich stelle jetzt die Frage, die ich jedes Mal stelle, wenn wir sowas machen, wird es angenommen?
Also hättest du mich vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich gesagt, na klar, es ist ja auch ein Referendum gegen ein Gesetz, das der Bundesrat vorgeschlagen hat und das auch durchs Parlament kommt. Also da steht eine satte Mehrheit eigentlich dahinter. Jetzt aber sieht die Sache relativ eng aus. Gleichzeitig muss man sagen, beim Referendum braucht es keine Stände mehr. Also es braucht nur eine Mehrheit des Volkes, nicht eine Mehrheit der Kantone. Von dem her wird knapp, aber könnte klappen.
Im Detail sind die Maßnahmen unseres Klimaschutzgesetzes, auch in Deutschland gibt es ja gerade eins, das aktualisiert wurde nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, über das wir auch schon kurz gesprochen haben. Also im Detail sind die Maßnahmen sicherlich anders. Also wir haben nicht bei allem die gleichen Grenzwerte, wie es jetzt in der Schweiz geplant ist. Aber die Stoßrichtung ist ja schon die gleiche, ne? Also strengere Regeln in den großen Bereichen, Verkehr, Gebäude, Energiegewinnung und so weiter, Energieversorgung. Und damit ist auch die zentrale Frage natürlich die gleiche, die politische Frage, über die wir heute vor allen Dingen reden wollen. Wie gelingt dieser Klimawandel ohne gesellschaftliche Schäden? Und das heißt ja vor allen Dingen, ohne die sozialen Ungerechtigkeiten zu vertiefen. Ich habe da ein Beispiel gefunden aus den deutschen Regeln. Da geht es ums Öl und ums Gasheizen. Wer bisher mit Öl und mit Gas heizt, der zahlt pro Kilowattstunde schon jetzt ein paar Cent mehr, weil auf den CO2-Ausstoß ja ein extra Aufschlag drauf liegt, ein CO2-Preis. Und dieser Preisaufschlag wird jetzt noch steigen. Das wird ja tendenziell in allen unseren Ländern der Fall sein. Und dann ist die Frage, wer zahlt denn das eigentlich in Mietwohnungen? Ja, das ist in beider Hinsicht irgendwie ungerecht auf den ersten Blick. Die Mieter, die ja nichts dafür können, dass in ihrem Haus noch mit Öl oder Gas geheizt wird, weil die Vermieter ja dafür zuständig sind, da die Heizung ein- oder auszubauen oder zu renovieren. Und die Mieter, die ja auch tendenziell eher weniger Geld haben als die Vermieter. Oder auf der anderen Seite die Vermieter, die das Öl oder das Gas ja gar nicht selbst verbrauchen, mit dem da geheizt wird in den Wohnungen. Da stellen sich halt sehr akute Gerechtigkeitsfragen, die letztlich, wenn man genauer hinschaut, in eigentlich fast allen den einzelnen Maßnahmen der Klimapolitik lauern.
Aber da bleibt doch mal beim Heizen. Wie wird das bei euch gelöst?
Ja, bisher war es so, dass die Mieter das getragen haben. Das wird jetzt geändert mit dem Klimaschutzgesetz.
Das heißt, verzeiht, ganz kurz, in Deutschland, wenn ich in einer Mietwohnung bin und die Heizung wird getauscht in meinem Wohnblock, dann muss ich das mitzahlen.
Nein.
Und nicht der Eigentümer.
Nein, nicht die Heizung wird getauscht, sondern du zahlst den Verbrauch natürlich. Also je mehr, ist ja logisch, je mehr du heizt, desto mehr zahlst du. Und da Öl und Gas teurer wird durch den CO2-Ausstoß und den Preis, der darauf liegt, zahlst du natürlich dann auch mehr. So. Aber du profitierst natürlich, wenn der Vermieter die Heizung tauscht. Und jetzt, um dem Beispiel zu bleiben, in der neuen Regelung ist es jetzt so, weil der Preis natürlich steigt für den Verbrauch von Öl und Gas, dass Vermieter und Mieter sich das teilen sollen. Ja, also 50% des CO2-Anteils am Verbrauchspreis von Öl und Gas beim Heizen soll dann der Vermieter tragen und 50% der Mieter. Und das soll ein Anreiz sein für den Vermieter, dann auch bitte endlich mal eine neue Heizung einzubauen. Die Vermieter finden das natürlich nicht so toll. Wie ist das denn bei euch? Wie werden denn bei euch diese Preissteigerungen, die der Klimaschutz ja erstmal sind, ne, im Kern, also die Preissteigerung für CO2, wie wird das sozial abgefedert?
Ne, bleiben wir kurz bei der Heizungskiste. Da geht es jetzt nicht um Preissteigerung bei uns, sondern tatsächlich um den Tausch. Und das ist nämlich ein riesiges Thema. Also es gibt in Österreich, ich habe keine Ahnung, wie das im Vergleich zu euch ist, aber noch 600.000 Haushalte, die mit Erdöl und 1 Million, die mit Erdgas heizen. Und 300.000 Haushalte davon haben ein geringes Einkommen. Und jetzt kann man einerseits natürlich sagen, wenn man umsteigt, dann rentiert sich das auf lange Frist. Und ihr werdet dann in 10, 20, 30 Jahren die Investition wieder drinnen haben. Aber wer hat halt die paar tausend Euro auf der Seite, die man jetzt für den Tausch braucht?
Ja, sorry, aber Entschuldigung. Also wenn du ein Haus besitzt, meine, dann musst du...
Oder Wohnung.
So, ja, aber nein, warte, wenn du ein Haus besitzt, oder dann musst du in der Lage sein, deine Heizung zu ersetzen oder einen Teil an die Ersatzheizung bezahlen, wenn es jetzt irgendwie Schockerkeintun ist. Und dazu kommt ja auch, also was jetzt auch du vorher, Lenz, gesagt hast, also wenn du so ordentlich durchrechnest, du hast jetzt nur davon geredet, quasi Heizöl wird teurer, Gas wird teurer, alles schlimm, alle müssen mehr bezahlen. Aber wenn du eine Heizung ersetzt und zum Beispiel statt eine neue Ölheizung deine Wärmepumpe dir in den Keller stellst, dann kommt dir das auf die lange Frist kommt dir das günstiger.
Ja, ja, das habe ich ja
also
gesagt.
Das lange Frist Argument, wer hat schon mehrere tausend Euro auf der Seite? Also ja, mein Mitleid mit Hausbesitzern. Enge Grenzen.
Ja, also das wäre jetzt eine eigene Kiste, die du da aufmachst. Müssen wir mal gesondert diskutieren. Aber auf lange Frist wird da eh niemand widersprechen. Aber trotzdem ist es halt für viele akut eine große Herausforderung. Was geplant ist bei uns, es gibt so ein Fördervolumen von 750 Millionen Euro für den Tausch von einer Heizung und oder eben thermische Sanierungen. Und 100 Millionen davon sind halt einzig und allein für einkommensschwache Haushalte reserviert. Und die können bis zu 100% der Investitionskosten zurückkriegen. Ich finde das eine ziemlich große Summe und es wird auch Unschärfen geben, es wird auch Neid geben, aber das Problem ist halt, dass ärmere Haushalte zwar das Klima weniger belasten, aber stärker von den Auswirkungen betroffen sind und gleichzeitig, und das ist dann das wirklich Unfaire, sie haben weniger Möglichkeiten auf krisenbedingte Veränderungen zu reagieren. Und also wie gesagt, ich finde, wenn das ordentlich ausgestaltet ist, wie offenbar auch bei euch, Lenz, und durchdacht ist, dann machen solche Maßnahmen halt absolut Sinn.
Matthias, was mich bei den Schweizer Maßnahmen wundert, ich habe mir das im Vorfeld ja mal ein bisschen genauer angeschaut, dass das meiste Geld, das da eingenommen werden soll durch die Erhöhung der CO2-Preise, ja vor allem über eure Krankenkasse an die Leute zurückfließen soll. Ich weiß, die Krankenkasse ist bei euch ein bisschen anders konstruiert als bei uns, finde ich trotzdem merkwürdig, weiß ich noch nicht so ganz genau, was das miteinander zu tun hat eigentlich, also Krankenversorgung und Klimaschutz. Und das heißt ja aber auch, dass jeder Versicherte am Ende den gleichen Betrag ausgezahlt kriegt. Was ist daran dann sozial gerecht? Das ist ja eher Gießkanne.
Ja, also dass das über die Krankenkassen zurückfließt, das ist mehr, weil das ein Kanal ist, der sich anscheinend dafür eignet. So, das hat eigentlich direkt sonst nichts miteinander zu tun. Ja, und der Punkt ist halt, dass die CO2-Abgabe bei uns eben keine Steuer ist, sondern eine Abgabe. Also nur ein Drittel der Gelder bleiben beim Staat und kommen in Töpfe und werden dann für den Klimaschutz wieder verteilt. Jetzt vor allem Gebäudesanierungsprogramm mit dem neuen Gesetz, sondern auch diverses anderes, so einen Klimafonds geben noch. Und was ist daran sozial gerecht? Also, weil halt auch das gibt, was Florian vorher gesagt hat, Reiche blasen mehr CO2 in die Luft als Arme. Und von dem her profitieren jene, die das Geld kriegen, eher davon als jene, die dafür bezahlen müssen. Was jetzt bei uns noch dazu kommt, das ist halt, also wenn wir jetzt noch übers Wohnen, über das Heizen sprechen, also ab 2023, wenn du etwas ersetzt, kannst du kaum mehr oder Neubaus kannst du kaum mehr eine Ölheizung, Entschuldigung, einbauen. Und bei Altbauten, wenn du dort die Heizung ersetzt, dann sind nur noch 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter zulässig. Das heißt also auch, entweder müssen die Hauseigentümer die Ölheizung irgendwie loswerden oder das Haus besser isolieren oder beides. Und das wiederum heißt halt auch, dass du am Schluss, also wenn jetzt das angenommen wird, sitzen weniger Mieterinnen in ölgeheizten Häusern und es zieht bei denen weniger. So. Und deshalb sagt dann auch zum Beispiel der Mieterverband bei uns, also die Lobby der Mieterinnen und wir, das muss man hier auch noch sagen, sind ein Land der Mieterinnen und Mieter. Also wir haben eine bedeutend niedrige Eigentumsquote wie Deutschland und Österreich. Und der Mieterverband auf jeden Fall sagt, Zitat, die finanziellen Auswirkungen der Vorlage auf einen Mieterhaushalt sind gering. So, also von dem her, dieses Thema ist plus minus gegessen. Das Problem hier ist eher, dass Vermieter unter dem Vorwand von energetischen Sanierungen dann mit der Miete hochgehen. Und vielleicht einfach, wir sprechen jetzt über Mieten und so, und das hat das Klein-Klein und im Sozial, was ist gerecht etc. Aber ich finde, hier müssen wir schon auch mal bei diesem Thema etwas den Horizont öffnen. Also seit 1992 steht in der UNO-Rahmenkonvention das Prinzip der, Zitat, gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung. Also jene Staaten mit hohen finanziellen Möglichkeiten, gutem Bildungsniveau und gutem Zugang zu Technologien, die müssen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen. Und mit Verlaub, aber wer, wenn nicht Österreich, Deutschland und vor allem voran die Schweiz, gehören zu diesen Staaten?
Gut, das ist ja sozusagen eher jetzt eine internationale Gerechtigkeitsdebatte und keine innenpolitische, aber ja, es ist sicherlich ein wichtiges Argument.
Ja gut, aber ich finde, Klimaschutz ist ein internationales Thema und ich finde das einfach so völlig voneinander zu koppeln, wie jetzt auch hierzulande im Abstimmungskampf gemacht wird, finde ich nicht lauter und wird einfach dem Thema nicht gerecht.
Habt ihr eigentlich auch, um mal von den Heizungen kurz wegzukommen, eine Kurzstreckenflugdebatte? Also bei uns dieses klassische von Berlin nach Frankfurt oder von München nach Frankfurt oder von Köln nach Hamburg oder so?
Wo wir wieder bei den internationalen Großdebatten wären, von Hamburg nach Frankfurt fliegen. Nein, aber also ja klar, es gibt Flüge von Wien nach Innsbruck und es gab sogar vor ein paar Jahren noch einen Flug von Salzburg nach Wien. Das sind gute 2 Stunden mit dem Zug. Und ja, also ich finde das immer schon bei der Gerechtigkeitsfrage, weil wer fliegt denn da von Innsbruck nach Wien? Natürlich sind es die Pfeffersäcke und ich weiß das, weil ich habe jahrelang am Flughafen in Innsbruck gearbeitet und diesen Leuten ihre Aktenkoffer beim Einsteigen abgenommen und verstaut.
Das prägt fürs Leben, das prägt fürs Leben.
Ja, absolut.
Ihre Duffelbags. Es gibt bei uns auch Flüge von Zürich nach Genf und es gab auch Flüge von Zürich nach...
Wobei, aber ich muss zur Verteidigung sagen, die Zugverbindung zwischen Zürich und Genf ist eine Katastrophe.
Wieso?
Weil man da ewig unterwegs ist und teilweise mit einem Hunderter vor sich hintingelt.
Hast du Ambitionen auf einen Job bei der Swiss?
Nein.
Ist völlig absurd. Also, es ist völlig absurd.
Nein, ich finde, es ist aber ziemlich lange Strecke für das, was es Luftlinie ist. Also, man fährt sehr lang mit dem Zug.
Nochmals, also wie gesagt, florian.gasser.zeit.de, wenn jemand bei der Swiss, wobei die sind zurzeit massiv am Abbauen, vielleicht bei uns sind noch irgendein Cheflobbyist. Also, egal.
Jederzeit.
Also, es gab auch Flüge von Zürich nach Lugano umgekehrt, die aber rendieren nicht mehr wirklich, weil dort der Flughafen in Lugano, der hat mächtige Probleme. Und da war es vor allem, dass von dem her stimmt, dass Gasser'sche Argument ein wenig, vor allem seitdem der NEAT-Basistunnel durch den Gotthard eröffnet wurde, ja, lohnt sich das also wirklich kaum mehr, von Tessin in die Deutschschweiz zu fliegen. So, und noch um deine Frage zu beantworten, Lenz, also im neuen Zweigesetz bei uns ist zum Beispiel vorgesehen, dass wer fliegt, künftig eine Abgabe bezahlen muss, liegt so je nach Klasse und Reisedistanz zwischen 30 und 120 Franken.
Bei uns ist es ja interessanterweise so, dass sehr schnell aus der Kurzstrecken- und innerdeutschen Flügedebatte eine Mallorca-Debatte geworden ist, was damit zu tun hat, dass Teile der deutschen Öffentlichkeit Mallorca zu so einer Art erweitertem deutschen Territorium zählen. Da gibt es tatsächlich Forderungen von den Grünen, sagen wir mal, diese Flüge unattraktiver zu machen. Da wird ihnen dann direkt Verbotspolitik vorgeworfen. Das sagen sie nicht. Ne? Sie wollen einfach nur Fliegen so teuer machen und Bahnfahren so günstig. Also in diesem Fall nicht Bahnfahren nach Mallorca, sondern Bahnfahren auf innerdeutschen Strecken, dass diese Flüge nicht mehr notwendig werden und nicht mehr so viel genutzt werden. Aber das ist natürlich auch zumindest aus Sicht der Kritiker dann eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, ne? Weil zumindest wenn es um Mallorca-Flüge geht, das sind halt in der Regel dann nicht mehr unbedingt nur die Pfeffersäcke, die damit fliegen. Aber Florian, ich habe da so eine Vermutung. Irgendwann hast du ja aufgehört, am Flughafen zu arbeiten und den Flughafen eher zu nutzen. Bist du denn selber schon mal innerösterreichisch geflogen?
Ja, ich bin mal von Wien nach Innsbruck geflogen. Und zwar, also da war ich halt monatelang auf Reisen, kam zurück nach Wien und habe da dann einen Anschlussflug gehabt. Das Beweis nach Innsbruck, das Beweise dran, er hat 1 Euro gekostet. Mhm. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Flüge, weil das ist natürlich völliger Wahnsinn. Man muss aber auch dazu sagen, damals war es recht blöd, vom Flughafen Wien in die Stadt zum Bahnhof zu kommen. Und mittlerweile hat sich das geändert. Ich kann am Flughafen in Wien in Zug einsteigen und fahre damit nach Westösterreich direkt. Also das ist schon ein Unterschied. Und das ist ja das, was ich bei Matthias gemeint habe, das Angebot muss halt stimmen, dann nutzt man das natürlich auch. Und wenn es nicht stimmt, dann nutzt man es nicht. Ich könnte euch da mal von einer Zug- und Busfahrt ins Waldviertel erzählen zum Beispiel.
Nein, es ist gut.
Ich heb's mir ja für so Road Story, für so Jackie Kerouac Road Story.
Okay, aber bevor du jetzt irgendwie deine Jugendlektüre hier bei uns noch weiter ausbaust, könnt ihr noch über das soziale Argument sprechen?
Also bitte.
Ich finde es, nur um euch einen Eindruck zu geben, wie jetzt hierzulande über dieses CO2-Gesetz auch debattiert wird. Ich finde es doch sehr irritierend, dass jetzt, es sind ausgerechnet nämlich jene politischen Kräfte, die entdecken jetzt so ihr Herz für die sozial Schwachen. Und das sind jene Kräfte, die sonst eigentlich vor allem mit sozialer Kälte auffallen. Also wenn nun die SVP kritisiert, so würden die armen Menschen in den Randregionen, die armen landwirtschaftlichen Familien und das arme einfache Gewerbe ungleich stärker zur Kasse gebeten, das ist einfach bis zu einem gewissen Grad schlicht verlogen. Und es stimmt dann auch nicht. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Städter künftig mehr zur Kasse gebeten werden als die Menschen auf dem Land, zumal es in der Schweiz kaum dieses auf dem Land gibt, wie es bei euch gibt. Du kommst in jeden Krachen irgendwie noch mit dem ÖV so. Und der Bundesrat spricht dann auch davon.
Je nach was?
Je nach jeden Rachen, in jedes Kaff kommst du bei uns auch mit dem öffentlichen Verkehr.
Käfer heißen bei euch Rachen? Also wie der Halsmund?
Nein. Krachen.
Wie würde ich das schreiben, wenn ich es aus Versehen mal schreiben wollen würde?
Du würdest es nicht schreiben, weil es eigentlich nicht geschrieben wird, aber du würdest schreiben C-H-R-A-C-H-E-N. So.
Okay. Wieder was gelernt.
Anyway, und nun noch, auch noch mal so etwas, die finanziellen Dimensionen zeigen. Also der Bund, das Rat und das Parlament sprechen davon, dass das neue Zweigesetz im Schnitt deine Familie gerade mal 100 Franken im Jahr kosten werde. Und die SVP behauptet, es sind 1000 Franken. Aber selbst wenn es diese 1000 Franken wären, also Freunde, es geben jetzt wirklich viele durchschnittliche Familien in der Schweiz für dümmeres Geld aus als für einen Klimaschutz.
Ja, ich höre den Florian schon stöhnen, aber bevor ich Florian seine Stöhnen ausführen lasse, würde ich gerne noch kurz aus Deutschland berichten, was hier so die, sagen wir, die Gerechtigkeitsdimension angeht und auch die Preise. Du hast jetzt von den 100 Franken gesprochen für eine Familie. Das ist tatsächlich relativ wenig, ne? Also in Deutschland gibt es Berechnungen, die sagen, das neue Klimaschutzgesetz kostet eine vierköpfige durchschnittsverdiente Familie immerhin 477 Euro im Jahr mehr. Das wäre gerade, wenn man Euro und Franken und die höheren Lebenshaltungskosten und so in der Schweiz und in Deutschland in Relation setzt, wäre das schon ordentlich. Das hielt übrigens Christian Lindner nicht davon ab, sich mal bei Bild TV sehr öffentlichkeitswirksam zu verrechnen und stattdessen von 2640 Euro im Jahr Sonderbelastung zu sprechen. Ich erspare euch jetzt die Offenlegung, wie er sich da verrechnet hat, aber ja, sagen wir mal so, er hatte ja durchaus auch ein Interesse daran, die Belastung als besonders hoch darzustellen, weil er ja nicht Teil der Regierung ist. Und die Frage, wie man jetzt diese Kosten, die da auf die Durchschnittsverdiener und auch auf die Geringverdiener ja in besonders hohem Maße zukommen, wie man die besonders gut abfedert, da ist man sich noch nicht so ganz einig. Es gibt einen Vorschlag beispielsweise von dem sehr renommierten Klimaforscher Ottmar Edenhofer, der sagt, der Staat solle halt mit dem Geld zum Beispiel mal die Stromkosten subventionieren, weil Strom ja etwas ist, woran man schlecht sparen kann, ne? Und was deshalb den Ärmeren stärker zur Last fällt als den Reicheren. Und schlägt auch das vor, was bei euch ja auch geplant ist, Matthias, so eine pauschale Klimaprämie pro Kopf quasi. Und dann soll auch noch natürlich investiert werden in Klimaschutzmaßnahmen. So, und jetzt, Florian, darfst du uns erklären, was du so schlimm fandest.
Na, mei. Also du hast ja eh recht mit dem, was du gesagt hast, Lenz. Also es ist halt wirklich so,
danke,
wenn man CO2, bitte gerne. Es ist halt wirklich so, wenn man CO2 in welcher Form er immer besteuert oder mit einer Abgabe versieht, ist ja völlig wurscht. Dann trifft es natürlich niedrige und mittlere Einkommen höher. Ist ja irgendwie logisch. Und es gibt eine Studie der WU Wien, die hat die Verteilungswirkung der direkten Belastung einer CO2-Bepreisung von 50 Euro pro Tonne berechnet. Das wären Einnahmen von 920 Millionen Euro. Und das einkommensschwächste Zehntel der Haushalte ist mit 1,2% des verfügbaren Haushaltseinkommens viermal so stark belastet wie das einkommensstärkste Zehntel, bei dem es 0,3% vom Haushaltseinkommen sind. Muss allerdings zugeben, das sind sehr grobe Zahlen, also da gibt es Stadt-Land-Unterschiede nicht.
Ich muss nur noch einmal dazu sagen, weil wir am Anfang der Sendung eine andere Rechnung aufgemacht haben. Es ist so, die Reichen zahlen natürlich in absoluten Euro- oder Frankenbeträgen mehr,
klar,
weil sie
logisch.
Ja auch mehr verbrauchen in der Regel, also größere Wohnungen haben, größere Häuser und so weiter, um beim Heizbeispiel zu bleiben. Aber relativ gesehen zahlen sie weniger, ja, weil sie eben für andere Dinge noch viel mehr Geld übrig haben und das Heizen einen viel geringeren Anteil ihres Budgets ausmachen, um beim Beispiel zu bleiben.
Ja, genau, da geht es natürlich auch ums Autofahren und solche Dinge, aber man muss eben zu den Zahlen jetzt noch kurz dazu sagen, das sind sehr grobe Zahlen, weil eben Stadt-Land-Unterschiede, Haushaltsgröße und auch das Heizungssystem mit einberechnet ist, das ist immer eine grobe Richtung. Und man wird halt was machen müssen. Es gibt bei uns ein paar Vorschläge, die zum Beispiel in der WU-Studie stehen, also Senkung vom Krankenversicherungsbeitrag, Einkommensteuertarifsenkung oder eben auch am Pro-Kopf-Ökobonus. Also da geht, glaube ich, ein bisschen in die Richtung, was ihr erzählt habt. Aber mir kommt halt so richtig, hat niemand so eine Idee, wie sich das machen ließe. Und ich finde wirklich eine ökologische Steuerreform, dass man die sozial gerecht macht, das wird eine gigantische Herausforderung.
Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
Grüß euch, ich bin's, der sechsbeinige Hund von Archip. Wer diesen Satz sofort zuordnen kann, er gehört nicht mehr zu den ganz jungen Menschen. Ich habe ihn natürlich in lebhafter Erinnerung. Gerhard Baiger galt als dieser sechsbeinige Hund des italienischen Mineralölkonzerns Archip. Ein Tiroler war der Hallotri der Formel 1, der Playboy mit der riesigen Luxusjacht in Monte Carlo und den wilden Partys, der zwar ein Riesentalent und sehr erfolgreich war, aber irgendwie doch nie Weltmeister wurde. Die Elektronik ist eingegangen, war so ein Satz, den man so oder so ähnlich hörte, wenn er mal wieder ausgefallen war. Mittlerweile ist Baiger 61 Jahre alt, lebt wieder in Wörgl in Tirol und leitet das Logistikunternehmen, das sein Vater gegründet hat. Quasi nebenbei war er dann mal Motorsportdirektor von BMW, Teamchef von Toro Rosso und jetzt gehört ihm die DTM, die frühere deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Die stand eigentlich vor dem Aus, weil wen interessiert so eine Benzinbrüderveranstaltung noch, aber Baiger hat ihr quasi über Nacht oder besser gesagt über den Winter ein neues Image verpasst. Billiger soll die DTM werden, wieder ein bisschen mehr Action auf den Rennstrecken bieten, aber vor allem nachhaltiger. Wie das funktionieren soll, hat er mir vor zwei Wochen in seinem Büro in Wörgl erzählt. Es geht dabei eben nicht nur um die Autos auf der Strecke, die sollen zwar irgendwann auch elektrisch angetrieben werden, sondern auch um die LKW der Teams, die Anreise der Fans, den Abfall und so weiter. Wenn alles klappt, wie sich Baiger vorstellt, dann ist die DTM im Jahr 2030 CO2-neutral. Das ist zumindest sein erklärtes Ziel. Ob das klappen kann oder ob sich da halt so ein alter Motorsportler einfach nochmal ein Denkmal setzen will, darüber wird diese Woche ein Alpenporträt für die Österreich- und die Schweiz-Ausgabe der Zeit geschrieben. Gerhard Baiger, ein Österreicher, den man kennen muss.
Unser zweites Thema diese Woche, Fernsehserien. Genauer gesagt, alles außer Tatort. Das ist ja die große transalpine Fernsehreihe, Fernsehserie, über die wir ja auch schon mal gesondert gesprochen haben. Wir reden über andere Serien aus unseren Ländern. Anders ist die Reunion der großen, großen Serie, nicht transalpin, sondern aus den USA, Friends. Und ich beginne mal wieder mit einem Geständnis deutscher Ignoranz und deutschem Desinteresse an euren Ländern. Ich glaube, ich habe keine einzige österreichische oder schweizerische Serie wirklich mal gesehen.
Cassibris.
Aber du hast nie Pingu gesehen und du hast deinen Kindern Pingu bis jetzt vorenthalten, also echt jetzt?
Was bitte? Pingu?
Pingu, das ist quasi unsere Alpen-Pepperwutz, also auf Sendung in über 100 Ländern. Und erfunden hat es übrigens ein Deutscher, der in der Schweiz damals gelebt hat, Ottmar Gutmann. Und co-produziert hat die Serie auch noch, das kommt auch noch dazu, das ZDF. Wobei Gutmann, das ist die traurige Geschichte an der Pingu-Geschichte. Also Pingu, das ist so ein Plastilin-Pinguin, der mit seiner Familie am Südpol Abenteuer erlebt. Aber eben das Tragische an der Geschichte ist, dass Gutmann 1993 dann starb inmitten seiner Plastilin-Pinguine, war überarbeitet und nahezu mittellos und arbeitete gerade an der Folge 36.
Habt ihr ihn nicht gut bezahlt, Matthias?
Ehrlich gesagt, das ist, ich glaube, wer da wie viel oder wie wenig Geld für diese Serie erhalten hat, das ist wirklich ein Riesending. Irgendwann mal wurden die Rechte für einen zweistelligen Millionenbetrag dann weiterverkauft, aber es war unklar, wer da genau davon profitierte. Und ein ehemaliger, nicht Mitarbeiter, sondern Kollege von ihm oder so, der hat mal gegenüber der NZZ gesagt, dass der Gutmann doch recht über den Tisch gezogen worden sei, was er da für so eine einzelne Folge erhalten hat. Muss man sich ja vorstellen, extrem aufwendig. Also wie so diese Wallace & Gromit oder Shaun das Schaf-Serien war die gemacht. So dieses.
Darf ich nur kurz sagen, dass ich mir nicht traut habe, die Friends Reunion anzuschauen, obwohl ich eigentlich alle 10 Staffeln mitreden kann. Wollte ich kurz nur.
Wovor hattest du Angst?
Also ja, ich habe eine Szene wie gesehen, wie Lisa Kudrow mit Lady Gaga Smelly Cat im Central Perk spielt. Das fand ich super. Nein, ich hatte ein bisschen Angst, hast du gesehen, wie die Darsteller jetzt ausschauen? Und wie die, also, ja. Vielleicht gibt es irgendeinen Selbsthilfe-Friends-Selbsthilfe-Podcast. neben das thematisiert wird.
Ich komme überhaupt nicht raus, was du uns eigentlich erzählen willst, aber der Punkt
gar nicht, war doch, ich habe es nicht geschaut.
Das waren gar keine neuen Folgen, sondern das sind einfach die Hauptdarsteller, haben sich irgendwie in das alte Set gesetzt und drumherum gequatscht und dafür aber Millionen kassiert. So habe ich das verstanden, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Das machen wir auch irgendwie bei Folge 1661.
Ich wollte gerade sagen, also wir sollten uns nicht drüber beschweren, Matthias.
Wir machen was falsch. Wir haben kein Set und wir verdienen keine Abermillionen.
Kriegst du das nicht?
Bitte?
Kriegt der Matthias keine Millionen? Ist es? Okay.
Der braucht das nicht mehr. Ich erinnere mich blass, dass ihr mir in einer früheren Folge, wo wir über Fernsehen in unseren Ländern gesprochen haben, mal erzählt habt, dass so ein bisschen das Problem bei euren Märkten ist, dass sie eigentlich so klein sind, dass sich da eigene Produktionen zumindest weniger lohnen als in Deutschland oder natürlich als erst recht in den USA oder in Großbritannien. Stimmt das auch für Fernsehserien?
Nee, es gibt, oder sagen wir mal so, es gab erstaunlich viele österreichische Serien, viel Trash dabei. Manchmal wurde zum Beispiel versucht, so 1:1 amerikanische Sitcom nachzumachen. Mitten im Achten war so ein Versuch, der in die Hose gegangen ist. Aber es gab eben nicht nur Unsinn, sondern auch richtig gute Sachen, die bis heute cool sind.
Und dann erzähl mir doch mal, was sollte ich unbedingt gucken, um meine Wissenslücken zu füllen?
Kottern, Mundel und Kaisermühlenblues. Und ja, ich weiß, es sind alles Serien aus dem vergangenen Jahrtausend. Aber mir fallen.
Aber du bist auch aus dem vergangenen Jahrtausend.
Eben. Ja, aber mir fallen ehrlicherweise keine neueren österreichischen Serien ein, die besser sind als die drei. Und ja, ich weiß schon, ich kann sie mir schon vorstellen, die Hörerinnen-Mails, die jetzt kommen, dass MA1412 mit Düring und Dorfer super sei. Trotzdem. Kennt ihr nicht irgendwas von dem, worüber ihr jetzt da gerade geredet habt?
Also Kottern habe ich schon mal gehört. Da hört es dann aber auch auf, ehrlich gesagt.
Hm. Ja, und Dorfer, sag mir was.
Ja, okay. Also MA1412, damit wir dann diese Fans auch bedient haben, ist die Wiener Magistratsabteilung für Weihnachtsdekoration und in der sitzen mit Düring und Dorfer die faulsten Beamten der Republik. Rest bitte selber ansehen. YouTube hilft einem weiter. Aber fangen wir mit Kottern an, weil auf den ersten Blick wirkt es wie eine recht normale Polizeiserie um den Major Adolf Kottern. Und die erste Hörspielreihe davon wurde übrigens vom ORF gemeinsam mit dem SWF, also ich glaube, das ist der jetzige SWR, produziert. Später kam dann die Fernsehserie, lief von 76 bis 83. Kottern wird ab Folge 6 von Lukas Resetaritz gespielt und die Serie ist echt grandioses Gaga-Fernsehen. Also sie hat da das Humorverständnis auf den Kopf gestellt und wirkt bis heute nicht verstaubt. Es geht um den faulen Kottern und sein übereifriger Gehilfe, der zu Fortbildungszwecken ständig Krimis liest, die stolpern da irgendwie durch ihre Kriminalfälle. Der Polizeipräsident sorgt sich ständig ums Ansehen seiner Behörde, zu Recht übrigens, und kämpft in den ersten Folgen aber hauptsächlich gegen Stubenfliegen. Und also die heimliche Hauptrolle spielt aber ohnehin der Kaffeeautomat im Revier. Und es wäre ja übrigens in Österreich, wenn es nicht irgendwie eine politische Implikation geben hätte. Und das Highlight war 1977, als nach einer Folge ein ÖVP-Abgeordneter im Nationalrat eine Anfrage an den sozialdemokratischen Innenminister gestellt hat. Die Frage lautete, ob er, der Innenminister, der Ansicht sei, Moment, das genaue Zitat, ob er nicht die Ansicht teile, wonach der Fernsehfilm geeignet gewesen sei, das Ansehen der Exekutive herabzusetzen und das Vertrauen der Bevölkerung zur Exekutive zu untergraben. Tja.
Da habe ich nachher noch ein schönes, anderes aktuelles Beispiel, aber ja.
Okay. Erwin Lanz, der angesprochene Innenminister, hat daraufhin versichert, er hat wirklich versichert der österreichischen Bevölkerung, dass Kottern reine Fiktion sei und nichts davon mit echter Polizeiarbeit zu tun habe.
Also eben, wenn das mit dem Tourismusdirektor nicht klappt, dann wirst du Chef der Exportagentur für das österreichische Lichtspiel schaffen. Also das,
Lichtspiel schaffen ist aber fast eher schon 19. Jahrhundert, oder?
Ich nehme das als Kompliment und leite es einfach direkt zum Mundel und zum Kaisermühlenblues über. Kennt ihr den Mundel echt nicht? Habe ich noch nie Mundel gebracht? Das ist ja Schande eigentlich. Also der Mundel ist der Edmund Sackbauer, ein Wiener Elektriker, gespielt von Karl Malkatz. Die Serie heißt komplett Ein echter Wiener geht nicht unter, lief von 75 bis 79. Und es dreht sich
Lichtspiel schaffen.
Ja. Und es dreht sich um das Leben des polternden Mundels und seiner Familie, vor allem seine Frau, die eine endlose Geduld mit ihrem viel trinkenden Mann hat, der es sich echt nicht immer einfach im Leben macht. Und dieser krantige Arbeiter versucht, das Beste für sich und seine Kinder aus seinem Leben herauszuholen, gelingt ihm mal mehr, mal weniger. Es ist aber auch für uns Nachgeborene, finde ich, total coole Zeitreise in dieses graue Wiener 70er, das wir uns gar nicht vorstellen können, weil die Stadt ja heute irgendwie so hip und modern und super und bunt ist und damals eben ja halt nicht so lässig gewesen sein muss. Und der nachhaltigste Spruch und die wichtigste Lebensweisheit aus der Serie ist übrigens: Mein Bier ist nicht deppert.
Gut zu wissen.
Ja, finde ich auch. Und dann noch ganz, ich mag es jetzt wirklich ganz kurz versprochen, der Kaiser mit dem Blues, der ist jetzt schließlich aus meiner Lebenszeit, geht es um das Alltagsleben in den 90ern, in einem Gemeindebau in Kaisermühlen, ist ein Teil der Wiener Donaustadt. Hauptrolle spielt Marianne Ment, sie spielt die Gitti Schimek, eine Frau, mit der sie das Leben auch nicht immer ganz gut gemeint hat. Und in der Wohnanlage und der Umgebung, also in dem Kretzel, das macht die Serie für mich so spannend, wenn halt wirklich sämtliche Entwicklungen Österreichs der 90er abgehandelt, Migration, sich verändernde Stadt, Gentrifizierung, der Aufstieg Jörg Haiders und der Freiheitlichen, der Zerfall dieser alten österreichischen Ordnung, in der irgendwie alles überschaubar war. Und natürlich gibt es dann ÖVPler und dann Sozialdemokraten, die beide fantastisch inkompetent sind in allem, was sie tun und sich gegenseitig aber in Hassliebe verbunden sind und als der Sozi schließlich wirklich in allen Positionen, die ihm die Partei verschafft hat, alles verschissen hat, was man verscheißen kann, dann wird er schließlich dorthin abgeschoben, wo sozusagen the last line of defense, nämlich in den Bundesrat. Und zugegeben, ich habe mir ein paar Vorbereitungen, ich habe mir zur Vorbereitung ein paar Folgen angeschaut. Es gibt 64 davon. Es ist nicht einfach auszuhalten. Und man würde vieles davon heute nicht mehr in ein Drehbuch schreiben, aber es ist schon ziemlich super.
Und dann sag mir doch nochmal als letztes, falls ich über österreichische Serien stolpern sollte, was sollte ich auf jeden Fall vermeiden und nicht sehen?
Das angesprochene Mitten im Achten, wobei ich habe keine Ahnung, ob es das noch irgendwo zu sehen gibt oder ob das einfach in den Archiven verstaubt und ja nicht mehr hervorgegraben wird. Dann die Vorstadtweiber würde ich nicht empfehlen, Soko Donau auch nicht und alle Kommissar Rex-Folgen, in denen Tobias Moretti nicht mehr mitgespielt hat. Und außer Konkurrenz möchte ich übrigens nur die Serie Die Vier da empfehlen. Passt nicht ganz zu uns, weil es eher Kabarett ist, aber schaut euch bitte alle die Folge Der vierte Mann an. Gibt's auf YouTube.
Ich bin jetzt ja etwas in der unangenehmen Situation, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt da noch sagen soll. Also ich könnte jetzt Florian versuchen zu toppen, aber da hätte ich teilweise irgendwie ein schlechtes, das könnte ich eigentlich nicht mit gutem Gewissen sagen oder machen. Aber ich würde jetzt mal drei Serien noch vorstellen aus der Schweiz, wobei die eine habe ich gar nie gesehen und die bin ich wirklich zu jung. Also die lief 1984. 1984 und hieß Motel, aber 1984 hatten wir zu Hause noch gar keinen Fernseher. Ich glaube, das war auch nicht für 4-5-Jährige gedacht damals. Die war nämlich ein rechter Skandal, weil die Serie als erste einen Kuss zwischen zwei Männern zum einen und auch mal die Brustwarzen einer Frau am Fernsehen zu Primetime zeigte. Der Blick, der war damals noch ein rechtsbürgerliches Kampfblatt unter ihrem Chefredakteur Übersachs, der schoss sich auf die Serie derart ein, dass das wirklich so, das war eine wochenlange Kampagne und die Macher der Serie, das waren unter anderem eben auch der Schriftsteller und spätere Bundesrätinnengatte Lukas Hartmann und der andere Schriftsteller Klaus Merz. Das sind zwei wirklich Household Names in der Schweizer Literaturszene. Und Merz sagte dann mal: Wir wussten, dass uns der Blick abschießen will, nicht zuletzt, weil, wen wundert's, Ringier damals Pläne für einen eigenen Fernsehsender hatte. Interessant ist auch, dass die Hauptdarsteller bei Motel, das waren zum Beispiel Jörg Schneider, den kennt man in der Schweiz unter anderem als Stimme von Kasperli, und Dani Levi, der lebt schon lange in Berlin, lebt ja auch damals schon in Berlin, ist jetzt recht bekannt, der spielte damals Pepperoni, einen Kochlehrling, und wurde...
Das fantastischer Name, Pepperoni für einen Kochlehrling.
Großartig, und der wurde dann auch verführt von einem älteren Herrn, so. Und, aber das ist wichtig zu wissen, Motel war die erste Seifenoper im deutschsprachigen TV, weil die Lindenstraße, die startete erst ein Jahr darauf, 1985.
Gratulation.
Danke.
Bitte.
Danke.
Kam denn dann nach 1985 noch was in der Schweiz?
Ja, also du hast ja anfangs gefragt, irgendwie kleiner Markt, lohnt sich das? Das war hierzulande doch immer wieder ein Thema. Also das Zeugs ist halt auch recht teuer zu produzieren und allzu viele Schweizer Serien gab es nicht, wobei zwei finde ich doch auch wiederum recht viel über die Schweiz erzählen und von dem her auch interessant sind. Und die beiden, die habe ich auch geschaut, beziehungsweise schaue ich auch immer wieder mal. Das war zum einen, die gibt es nicht mehr, Lithium Blanc, eine Schocki-Soap, gestartet 1999. Das war so die Zeit, als so dieses ganze Swissness-Ding richtig anzog. Die erzählt, wie es halt so Telenovelas tun, Familiengeschichte der Chocolatier Blanc, spielt in St. Croix im Jura und in Zürich, gedreht wurde aber vor allem hier in der Agglomeration von Zürich, glaube ich in Glattfelden. Und auf einer Metaebene geht es auch da, das ist da ähnlich, was du erzählt hast, Florian, so um die Abwicklung der alten Schweiz, in denen die Patrons immer weniger zu sagen haben. Es geht um den alten Stadt-Land-Konflikt etc. und gleichzeitig auch so um ein Wiederentdecken von eben dieser Art von Swissness auch. Das ist so der Subtext. Und die Autorin von Lüthi und Blonde, ist auch interessant, war Katja Früh. Das ist wiederum die Tochter von Kurt Früh und der ist wiederum der Regisseur oder war der Regisseur von Schweizer Dialektfilmklassikern wie Hinter den sieben Gleisen oder Bäckerei Zürcher. Und auch in Lüthi und Blonde übrigens spielt Bier eine wichtige Rolle, denn der letzte Satz, der in der Soap gesprochen wurde, sie wurde nämlich dann recht, nicht gerade Hals über Kopf, aber doch zack, zack, irgendwann mal abgedreht von einer neuen Fernsehdirektorin. Auf jeden Fall der letzte Satz in der Soap, der gesprochen wurde, der lautete nämlich: Lilian, kann ich noch eine Stange haben?
Und was ist die andere Serie noch?
Der Bestatter, das ist eine Krimiserie mit Mike Müller in der Hauptrolle, ehemaliger Kriminalpolizist, verliert seinen Job, übernimmt das Bestattungsunternehmen seines Vaters, kann das Schnüffeln aber nicht lassen. Viele halten die Serie für etwas provinziell, weil sie halt nicht so mit diesem Zack-Zack-Bum-Bum-Crime-Serien auf Netflix mithalten kann oder den nordischen Düster-Krimis, aber ich mag die. Also weil sie halt auch viel über die Schweiz erzählt, weil es hier spielt, vor allem im Aargau und das ist so Mittelland und das ist, am Schluss finde ich, macht das Setting halt doch aus etwas aus oder ja, der Mord in einer Aargauer Klinik ist halt einem halt dann doch näher als irgendwie in einer dänischen Irrenanstalt oder so.
Ich bin ja sehr froh, dass wir vor einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, ja mal eine Folge über Netflix-Serien und neuere Serienproduktionen aus unseren Ländern gemacht haben, sodass wir dieses Mal so altertümlich wirken dürfen, wie wir es jetzt tun. Ich werde jetzt nämlich auch nicht von neuen Serien wie MAPA zum Beispiel erzählen, sondern auch nur von der einen großen deutschen Serie. Du hast sie vorhin schon angesprochen, Matthias. Lindenstraße. Meine Mutter hat das ja ehrlich tatsächlich jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, jeden Sonntagabend geguckt und das ist schon eine unfassbar deutsche Serie gewesen. Ne? Ist ja mittlerweile eingestellt worden. Es gab so ein unbedingtes Sendungsbewusstsein und die Dialoge waren eigentlich so, sagen wir mal so, verschrift, also so gesprochene Leitartikel manchmal. Das passt halt schon sehr gut, zumindest zu so einem gewissen Milieu in Deutschland. Man war da, auf zwei Dinge war man sehr stolz. Einmal hat man in der Serie in einer konzertierten Aktion gemeinsam das Licht ausgemacht wegen der bösen Atomenergie. Das war ganz wichtig. Und dann war es immer sehr wichtig, wenn am Sonntag, in Deutschland wird ja immer sonntags gewählt, wenn an einem Sonntag Wahlsonntag war und dann die ersten Hochrechnungen um 18 Uhr kamen und in der ARD, wo die Serie ja lief, verbreitet wurden und besprochen wurden, dann kamen danach immer so 18:50, 19 Uhr ungefähr tatsächlich noch eine aktuelle Folge Lindenstraße, die ja auch immer am Sonntagabend lief. Und in dieser aktuellen Folge wurden dann schon die ersten Hochrechnungen vom gleichen Wahlabend besprochen. Das war quasi Live-TV. Das Interessante war, dass die meisten Lindenstraßen-Protagonisten natürlich dann immer auf Seiten der SPD oder später dann auch auf Seiten der Grünen war. Also da war man sich schon sehr bewusst, dass man immer auf der richtigen Seite stehen wollte und dass auch alle Ausländer natürlich immer nett sein mussten in dieser Serie oder Opfer. Habt ihr das mal gesehen? Wie fandet ihr das so?
Ich habe einen einzigen Bezug zur Lindenstraße und das ist, es gibt von den Schröders ein Lied über die Lindenstraße. Kennt weder die Band noch das Lied irgendwer, das bin ich mir ganz sicher, also ja, Vergangenheit. Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen und ich glaube aber, dass ich da was verpasst habe, oder? Ich sollte es mal nachholen.
Ja, schon. Also vielleicht tue ich der Serie jetzt auch ein bisschen Unrecht. Also sie war natürlich auch in vielen Dingen Vorreiter. Sie hat viele Milieus und viele Dinge, also auch Homosexualität beispielsweise, auch Armut, einfach Obdachlosigkeit. Ja, der große Harry Rowold hat einen Obdachlosen gespielt in der Lindenstraße über Jahre und saß da immer rum und hat so ein paar bissige Kommentare abgegeben.
Was, der Übersetzer Harry Rowold?
Ja, der Übersetzer Harry Rowold hat in der Lindenstraße mitgespielt.
Winnie the Pooh, Rowold saß rum als Bettler.
Ja, also es gab sehr viele gute Dinge an dieser Serie auch und sie war in vielen Dingen auch Avantgarde, muss man sagen. Zumindest in den ersten Jahren oder Jahrzehnten später dann aus meiner Sicht zumindest nicht mehr. Aber wisst ihr, wer mal Aufnahmeleiter bei der Lindenstraße war?
Keine Ahnung.
Nein, wisst ihr nicht, dann verrate ich es euch. Der große, große Christoph Schlingensief.
Stimmt, das habe ich irgendwo mal gelesen.
Das erschüttert jetzt irgendwas in mir, ich weiß noch nicht genau was.
Das kann ich gleich zurechtrücken. Christoph Schlingensief hat nämlich über diese Serie, bei der er dann mitgearbeitet hat, im Hintergrund zumindest, mal gesagt, ich zitiere aus einem Interview, das er in seinen letzten Jahren ist, er mittlerweile verstorben, mit Benjamin von Stuckrad-Barre geführt hat. Also Schlingensief sagte: Lindenstraße ist das Letzte. Ich habe das gehasst und Geisendörfer, das ist der Macher der Serie, Geisendörfer, das Arschloch, hat, wenn in der Kantine einer mal erzählt hat, er kenne einen Ausländer, der aber wirklich ein Schwein sei, dann kriegt er also dieser Sozialdemokrat gleich einen Anfall und sein Hundetuch ist fast verbrannt am Hals.
Irgendwie geht's mir jetzt wieder ein bisschen besser.
Die spinnen, die Österreicher.
Ich gestehe, ich komme gerade aus dem Urlaub in Italien und stolpere also quasi.
Das sagst du jetzt zum zweiten Mal in diesem Sinne. Wir haben es verstanden.
Und in der Vorbereitung hat er es gesagt und gestern am Abend hat er es uns gesagt und während der Fahrt hat er es uns gesagt, immer hat er es uns gesagt.
Ist schwer zu ertragen für euch. Ja, ihr dürft auch mal weg. Ihr wart doch gerade im Urlaub. Also ich komme gerade aus dem Urlaub und stolpere ein bisschen unvorbereitet in diese Sendung und auch in diese Rubrik, die ich jetzt hier füllen soll. Aber ich hatte ja den Vorteil, dass ich auf dem Rückweg durch Österreich gefahren bin. Und als ich da so auf dem Beifahrersitz saß, habe ich mal so ein bisschen
Recherche.
Habe ich quasi einfach mal so geguckt, was gerade bei euch im Land so besprochen wird, was gerade so die Schlagzeilen sind. Und da hatte ich dann gleich ein Überangebot an Dingen für diese Rubrik. Ich habe mal nur zwei Meldungen rausgegriffen. Die erste war, dass die österreichische Bundesregierung eine Landkarte veröffentlicht hat, auf der sie alle Moscheen und islamische Vereine eingezeichnet hat mit den exakten Adressen. Das, so sagt die Bundesregierung, soll der Transparenz dienen. Naja, sie spiele damit Radikalen in die Hände, schreibt die ja nicht gerade als linksextrem verrufene Kronenzeitung. Und nur zur Einordnung, liebe Österreicher und Österreicher, hier bei uns in Deutschland wurde auch so eine Karte erstellt von allen Moscheen mit allen Adressen in Deutschland. Allerdings nicht von der Regierung, sondern von einer rechtsextremen Gruppierung. Damit zur zweiten Meldung. Die ÖVP, das ist ja nicht nur die Partei des Bundeskanzlers Sebastian Kurz, sondern auch die Partei, die sich zumindest auf die Fahnen schreibt, mal die Republik gegründet zu haben, geht jetzt offenbar zum Frontalangriff auf die eigene Justiz über, auf die österreichische Justiz. Die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen die ÖVP-Politiker, wir haben ja schon oft darüber gesprochen in den vergangenen Wochen, seien politisch motiviert, Zitat, und man werde sich das nicht gefallen lassen. Das sagt nicht irgendein wildgeborener Radaubruder von den hinteren Reihen aus den unwichtigeren Bereichen der ÖVP, sondern der Fraktionschef der Partei. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte ja schon vor Monaten vor, ich zitiere, roten Netzwerken in der Staatsanwaltschaft gewarnt. Wenn eine Regierung beginnt, gegen die Justiz vorzugehen, weil die ihre Arbeit macht, dann, liebe Leute, dann bleibt selbst mir, der ich ja eigentlich so gerne über euch Österreicher und Österreicherinnen spotte, langsam das Lachen im Halse stecken. Eine Woche, zwei Meldungen und ein Österreich, in dem weiterhin sehr, sehr viele spinnen. Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz, gedruckt digital, abonnierbar unter zeit.de/alpenabo. Was steht drin?
Wir haben diese Woche eine große Geschichte drin über Syngenta, auch anlässlich dieser beiden Abstimmungen, von denen wir auch schon gesprochen haben, welche Pestizide verbieten wollen oder nur noch jenen Bauern Subventionen zahlen wollen, die keine Pestizide verwenden. Und zwar hat da meine Kollegin Sarah Jacki recherchiert und sich gefragt, ob dieser Green Turn von Syngenta, den sie da machen wollen, wirklich was an dem dran ist etc. Und dazu, passend dazu übrigens im Zeitmagazin auch eine Geschichte über Pestizide, die in Deutschland produziert werden und in Nigeria, wenn ich es richtig im Kopf habe, sehr viel Schaden anrichten.
Bei uns gibt es neben dem Gerd Berger-Porträt noch einen weiteren MeToo-Fall um Wolfgang Fellner, den Christina Pausackl recherchiert hat. Und dazu gibt es noch eine Geschichte über den Semmering. Wolfgang Koos, der Wiener Schriftsteller, Journalist, Autor, hat nämlich ein neues Buch über diesen sagenhaften Kurort geschrieben.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.